Herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist in meinem Podcast. Ich habe heute einen richtig coolen Gast, eine Gästin, Christina Linke, Rechtsanwältin, Unternehmerin, Beraterin. Also sie ist alles in einer Person, was Unternehmer dringend benötigen. Und wir tauschen uns heute wieder aus über das Thema, was sind die meisten Streitigkeiten vor Gericht, wie sie ihre Mitarbeitenden motiviert, ja, wie sie über die besten Fehler und schönsten Momente der Woche sprechen und auch insgesamt über das Thema Unternehmertum. Also bleib unbedingt dran, hör zu bis zum Ende, weil am Ende kommen die besten Tipps. Bis gleich! Willkommen, Christina Linke, in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du da bist, Christina.
Ja, Regina, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon bei dir sein durfte.
Genau.
Spannend und schön, dich zu sehen und immer wieder toll, in diesem Podcast zu sein.
Genau, und ich freue mich immer, wenn du da bist. Es ist so erfrischend. Wir haben uns wirklich nicht groß abgestimmt. Wir haben gesagt, wir zwei, wir sprudeln voller Ideen. Wir sind ja beide voll im Thema drin. Und ja, mal schauen, was dieser Podcast so für euch bringt. Ne? Wir werden sehen. Christina, wir haben zwei Minuten vorab damit verwendet, zu überlegen, was sind die größten Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und was meinst du? Was ist so das Highlight? Was ist so das Highlight vor dem Arbeitsgericht, was an jedem Tag mindestens einmal vorkommt?
Ja, vielleicht einmal vor der Klammer vorweg. Ein guter Arbeitgeber versucht, Rechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht zu vermeiden und versucht im Vorfeld mit dem Arbeitnehmer zu reden und zu verhandeln und einen Konsens zu finden. Und ich finde immer es erstaunlich, wie viele Sachen dann doch einfach uns erreichen ich habe da eine Klage gekriegt, könnt ihr mich vertreten? Und sie haben gar nicht vorher mit uns geredet, ja? Also wenn wir im Vorfeld eingeschaltet werden, dann finden wir eigentlich immer einen Konsens und dann findet man eine gütliche Lösung, ohne dass es vors Arbeitsgericht muss. Und das sollte doch für alle Arbeitgeber nochmal so ein kleiner Denkanstoß sein. Also nicht, weil ich mit der Beratung was verdienen möchte. Bei uns ist die Beratung das schlechteste Produkt, also vom Ergebnis her einfach, ja? Aber im Vorfeld doch das Gespräch zu suchen und einfach Fehler zu vermeiden. Und wenn es dann aber vor dem Arbeitsgericht ist, dann, ich sag mal, 95% der Klagen, die uns erreichen, sind einfach Kündigungsschutzverfahren. Hm. Also da wird einfach ganz, ganz lange toleriert, toleriert, toleriert. Und es gibt ja wirklich sehr häufig auch wichtige Kündigungsgründe und gute Gründe auch, warum man sich von den Mitarbeitenden trennen möchte. Und dann wird aber einfach so aus der Hüfte geschossen, ja. Und dann werden einfach ganz, ganz viele Formfehler gemacht, die dann richtig, richtig teuer werden. Und ich schüttel dann innerlich immer so ein bisschen mit dem Kopf, warum man da nicht. Also das ist, als wenn man irgendwie sagt, okay, mir muss ein Zahn gezogen werden, ich gehe nicht zum Zahnarzt, sondern ich versuche das erstmal zu Hause mit der rostigen Zange.
Ja, es ist ja auch oft emotional begründet. Ne? Also ist ja so ähnlich wie eine Trennung in einer Beziehung. Die geht ja selten ohne Streit. Und in den meisten Fällen sind ja Kündigungen auch irgendwo, ich sag mal, sehr emotional beim Arbeitgeber oder beim Arbeitnehmer. Ich weiß zum Beispiel, dass ich total empfindlich drauf reagiere, wenn Mitarbeiter während der Kündigungsfrist krank feiern. Ne? Also das ist was, da kannst du mir noch so sagen, hey, einige dich, nee. Finde ich unmöglich, mache ich nicht, ne? Oder halt auch andere Sachen. Und die Arbeitnehmer sind ja auch meistens immer sehr sauer auf die Arbeitgeber, erzählen das in zukünftigen Bewerbungsgesprächen, wie schlecht der Arbeitgeber war. Das heißt, da sind total viele Emotionen im Spiel. Und manchmal ist es gut, wenn man sich einfach mal zusammensetzt, vielleicht auch unter einem externen Moderator, einem Mediator und versucht, irgendwo Konsens zu finden. Weil du bist natürlich viele, viele Jahre Rechtsanwältin, hast viel gesehen. Ich als ehrenamtliche Richterin vom Arbeitsgericht auch oft. Und manchmal streitet man sich ein ganzes Jahr und kommt vor Gericht und dann einigt man sich innerhalb von 5 Minuten. Wenn man irgendwie keine Lust mehr hat. Und da hätte man sich das ja vorher eigentlich sparen können, oder?
Ja, absolut. Vor allen Dingen auch lange Verfahren sind halt auch ein großes Risiko für den Arbeitgeber, weil man ja immer dann Gefahr läuft, dass man den Verzugslohn noch nachzahlen muss. Also lange Verfahren sind immer sehr nachteilig. Wir machen das in der Kanzlei immer so, dass wenn wir ein Kündigungsschutzverfahren reinbekommen, dass wir dann immer die Hintergründe klären und dann schon proaktiv mit dem Gegner Kontakt aufnehmen, sodass wir möglichst schon eine Einigung haben, bevor es vor das Arbeitsgericht geht. Also natürlich ist die Klage dann schon anhängig, aber wir wollen gar nicht eigentlich den Gütetermin abwarten. Also das ist etwas, was wir vermeiden wollen, weil ich auch gerne die Person bin, die die erste Zahl sagt und nicht der Arbeitsrichter. Das
Ja,
finde ich
ja.
immer gut, wo flockt man ein an der Stelle. Aber es werden einfach bei den Kündigungen so viele Formfehler begangen. Also es fängt schon damit an, wie schreibt man so eine Kündigung, ja? Also der häufigste Fehler bei den Kündigungen, sag ich mal, ist, dass man, wenn man jemanden freistellen möchte, dass man die Freistellung nicht unwiderruflich macht. Also nur dann, in diesem Fall, wenn man unwiderruflich freistellt, kann man auch den Urlaub und etwaige Überstunden anrechnen lassen, ja. Und das sehe ich in jeder zweiten Kündigung bei der Freistellung, dass die eben nicht unwiderruflich ist, ja. So, das ist schon mal das Erste. Und dann erlebe ich auch ganz, ganz häufig, dass zum Beispiel auch kein Hinweis gegeben wird, dass man sich bei der Agentur für Arbeit melden muss. Und das ist natürlich auch, kann sehr teuer werden mal für den Arbeitgeber, weil wenn der Arbeitnehmer sich dann nicht innerhalb von 3 Tagen meldet, dann kriegt er eine Sperre, kriegt kein Arbeitslosengeld. Und das wiederum bedeutet, dass man dann sich als Arbeitgeber schadensersatzpflichtig macht. Also es fängt schon
Also.
damit an. Manchmal sehe ich auch Kündigungen und wirklich auch bei Firmen, die eine HR-Abteilung haben, wo gar nicht die richtige Person die Kündigung unterzeichnet. Also dann unterzeichnet dann Sachbearbeiter oder da steht
Toll.
einfach nur digital der Name oder es wird einfach nur unterschrieben, ohne dass digital der Name dort steht, dass man gar nicht erkennen kann, wer hat das unterzeichnet. Ja, also wo ich dann echt immer so innerlich mit dem Kopf schüttle und denke so, Mann, Mann, Mann. Du bist doch so professionell bei allem anderen, was du machst, aber du musst doch dann im Vorfeld so eine Kündigung einfach mal prüfen lassen. Und dann geht es schon weiter praktisch mit dem Zugang der Kündigung. Also wenn das Kündigungsschreiben dann ordnungsgemäß vorbereitet ist, dann wird ganz häufig die Kündigung mit der Post geschickt, ja. Also wo ich dann denke, so als Arbeitgeber ist man darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass die Kündigung zugegangen ist. Das heißt, es muss so in den Machtbereich des Empfängers gelangt sein, dass er die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. Das heißt, es muss in den Hausbriefkasten geworfen werden. Und Kündigungen, also wenn man sie nicht persönlich ausspricht und dann übergibt, mit dem Zeugen natürlich dann auch, ja, dann muss man für einen sicheren Zugang sorgen. Also was ist ein sicherer Zugang? Auf keinen Fall einschreiben, rückschreiben oder Einwurf einschreiben, weil mit dem Einwurf einschreiben kann der Postbote ja nur bezeugen, dass er einen Umschlag reingeworfen hat. Ja,
Ach
also er kann ja
so,
nicht,
ja.
ja. Und es gibt dann auch Arbeitnehmer, die sagen, ich habe das aufgemacht, da war gar nichts drin oder da war ein weißes Blatt Papier drin. Wie soll der Arbeitgeber dann beweisen, dass es anders ist, ja? Und einschreiben, Rückschein, wenn die Person dann nicht angetroffen wird, kommt ja nur der Abholzettel praktisch in den Briefkasten. Und wenn der Arbeitnehmer sich einlässt und sagt, ich habe gar keinen Abholschein gesehen, ich hatte aber ganz viel Werbung auch im Briefkasten und mag sein, dass da was war, aber ich habe es jedenfalls nicht wahrgenommen, ja. Und er holt das nicht ab, dann ja, auch dann ist die Kündigung nicht wirksam zugegangen und dann läuft keine Kündigungsfrist. Und im Zweifel muss man dann nochmal neu kündigen. Und es gibt jetzt auch eine neuere Entscheidung von einem Arbeitsgericht, dass man eben, wenn man diesen Abholzettel, also diesen Beleg, dass man den nur innerhalb von einer gewissen Zeit überhaupt nur anfordern kann von der Deutschen Post. Und dass es auch über eine spezielle Hotline gehen muss und ist dann auch noch kostenpflichtig. Und später als 6 Monate im Nachhinein kann man das gar nicht mehr anfordern. Also das ist auch alles sehr, sehr schwierig. Was sollte man also machen? Man sollte auf jeden Fall entweder persönlich einwerfen. Das darf nicht der Geschäftsführer sein, sondern das darf eine Person zum Beispiel aus der Personalabteilung sein, möglichst noch mit einem Zeugen. Die fotografieren vorher das Schreiben, die gucken sich das an, dann wird es eingetütet und dann wird es halt in den Hausbriefkasten eingeworfen. Achtung, zu der postzustellüblichen Zeit, also wann wird an diesem Wohnort die Post normalerweise zugestellt? Wenn es später ist, gilt es erst am nächsten Tag als zugegangen. Ich finde, das ist ein total realitätsfernes Urteil, weil ich kann ja nicht wissen, zu welcher Zeit normalerweise dort die Post zugestellt wird. Also das finde ich jetzt wirklich von der Rechtsprechung wieder gar nicht witzig, wenn ich ehrlich bin, ja. Oder alternativ dazu, dass man dann wirklich mit einem Gerichtsvollzieher das zustellen lässt. Das wissen viele Leute nicht, dass das möglich ist. Das ist absolut rechtssicher. Da ruft man einfach bei der Gerichtsvollzieherverteilerstelle an und erkundigt sich, welcher Gerichtsvollzieher zuständig ist für den Bereich. Und dann kann man auch in einer ferneren Stadt, also meinetwegen der Sitz der Firma ist in Hamburg und der Arbeitnehmer arbeitet aber in München, kann man dann auch wirklich ganz einfach dieses Schreiben zugehen lassen. Das ist innerhalb von einer Woche zugestellt, kostet, weiß ich nicht, 20, 30 € und das ist wirklich eine ganz, ganz sichere Art der Zustellung. So, jetzt habe ich schon ganz viel mir von der Seele geredet.
Ich habe aber dann noch eine Frage. Was
Ja,
ist denn,
bitte.
wenn der Arbeitnehmer im Urlaub ist?
Ja, dann geht die Kündigung trotzdem zu und auch die 3 Wochen Frist der Kündigungsschutzklage läuft schon. Man kann allerdings, wenn man schuldlos verhindert war, innerhalb von dieser 3 Wochen Kündigungsschutzklage einzureichen, kann man Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, aber dann muss man wirklich auch nachweisen, dass man im Urlaub war. Also man kann nicht einfach sagen, ich war weg, sondern man muss dann wirklich auch die Beweise dafür, dass man im Urlaub war und das in diesem Zeitraum nicht machen konnte, muss man vorlegen vor dem Arbeitsgericht.
Und dann kann das sein, dass die Kündigungsfrist sich dann verlängert, weil man außerhalb der Kündigungsfrist gekündigt
Nee,
hat.
das hat
Das
gar
hat
keinen
damit nichts zu
Ausdruck.
tun.
Nee, das verlängert auf keinen Fall die Kündigungsfrist, aber
Okay.
es ist ja immer so das Damoklesschwert, wenn man nicht innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigungsschutzklage erhebt, dann gilt die Kündigung ja als wirksam und es geht immer um die 3 Wochen Frist. Aber die Abwesenheit eines Arbeitnehmers schützt nicht davor, dass man eben auch Kündigungen zugestellt bekommt. Das Gleiche gilt für andere Abwesenheiten, wenn man jetzt im Krankenhaus ist. Auch
Ach
dann,
so.
wenn jetzt der Arbeitgeber weiß, dass der Arbeitnehmer gar nicht da ist, das ist keine Böswilligkeit, sondern es geht einfach trotzdem zu an der Stelle. Ich habe jetzt gerade einen Fall gehabt und das fand ich unmöglich. Wir sind auch da noch im Güteverfahren. Da vertrete ich ausnahmsweise einen Arbeitnehmer. Ich bin ja sonst mit der Kanzlei spezialisiert auf Arbeitgeber und wir sind ja auch extra spezialisiert auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Das finden viele Arbeitnehmer doof, aber ich denke immer, dass wir viele Sachen ausgleichen, die eigentlich im Arbeitsrecht ungerecht geregelt sind, und zwar zugunsten des Arbeitnehmers. Ich kann vielleicht ja gleich auch noch mal so ein bisschen sagen, welche Fälle das zum Beispiel sind. Und da jedenfalls bei diesem Fall ist es so, dass der Arbeitnehmer die Kündigung ausgerechnet Heiligabend zugestellt bekommen hat. Ja, also das ist einfach unmöglich. Ne? Also wie kann man Heiligabend einfach eine Kündigung zugehen lassen? Also sowas gehört sich nicht, macht man nicht. Punkt. Ja, also habe ich auch gar nicht Lust, mich gut zu einigen, sondern möchte ich gerne auch im Vorfeld nochmal, habe ich auch in der Klage wirklich immer ein Ausrufezeichen hinter Heiligabend gesetzt. Also macht man einfach nicht. Also ich kann immer verstehen, wenn man sich trennen möchte von einem Arbeitnehmer, weil es manchmal einfach wirklich gar nicht mehr passt. Entweder weil die Leistung nicht stimmt oder das Verhalten nicht stimmt, aber ein bisschen Anstand sollte man schon
Ja,
immer in jeder
absolut.
Lebenssituation haben. Ja.
Absolut. Was sind denn so die meisten Kündigungsgründe?
Ja, ich sage immer, wir stellen ein wegen der Fachkenntnisse und entlassen wegen der Soft Skills. Das ist ja ein ganz alter HR-Spruch und immer wieder wahr. Also ich habe in den ganzen Jahren, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Arbeitsrecht, habe ich keinen einzigen Fall erlebt, wo der Mitarbeiter entlassen wurde aufgrund der Fachkenntnisse, ja, sondern es sind immer die Soft Skills. Also es geht da wirklich um Tugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Ehrlichkeit, wo wirklich ganz, ganz häufig einfach auch kritisch hingeguckt wird. Das sind einfach Arbeitszeit, ja, also ganz, ganz häufig Arbeitszeitbetrug bei Arbeitnehmern, die einfach sich Zeiten aufschreiben, die nicht stimmen, ob das nun im Homeoffice ist, wo sie einfach wirklich gar nicht arbeiten, nicht erreichbar sind. Und das ist schon wirklich, also das ist nicht schön. Und da sind die Arbeitsgerichte auch sehr, sehr streng. Also selbst wenn man falsch, also aus Versehen fälschlich die Arbeitszeit erfasst hat, die man nicht gearbeitet hat, gilt das häufig als fristloser Kündigungsgrund, ja. Und
Fristlos.
ja, fristlos sogar. Genau. Also ich denke da an ein Urteil, da hat eine Museumsmitarbeiterin, die hat in Vertrauensarbeitszeit gearbeitet und das bedeutet ja nicht mehr seit dem EuGH-Urteil, dass die Arbeitszeit nicht erfasst werden muss, sondern man darf sie halt selber erfassen und sie wird nicht kontrolliert in der Regel. Und sie hatte dann vergessen, einfach für eine ganze Woche sich Arbeitszeiten aufzuschreiben, hat sie im Nachhinein dann erfasst und hat dann einen Tag eingetragen, wo sie dann aber tatsächlich Überstunden frei hatte. Und da hat das Gericht gesagt, das ist ein fristloser Kündigungsgrund. Also da muss man sehr ordentlich arbeiten. Und wenn man es nicht mehr weiß, muss man zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich weiß nicht, ob ich da an dem Tag gearbeitet habe. Und das ist als fristlose Kündigung durchgegangen. Spesen sind auch immer ein Thema. Also wie groß ist die Ehrlichkeit, wenn man Spesen abrechnet? Ja, und auch da, gerade wenn man jetzt sich von leitenden Mitarbeitenden trennt, wo die Arbeitszeit eben keine Rolle spielt, weil die einen Passus drin haben, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Das darf man ja nur noch machen bei Mitarbeitenden, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung verdienen. Deswegen kann man da nicht genauer hingucken, aber da sind tatsächlich Spesenabrechnungen ganz, ganz brisant. Und ja, ich habe ganz häufig ja auch früher Seminare gegeben und auch für Arbeitnehmer, für Betriebsräte, um genau zu sein, die mich dann auch regelmäßig gefragt haben, zum Beispiel, wie ist das denn mit den Spesen für diese Woche, wo wir jetzt das Seminar hier hatten? Und ich habe dann gesagt, was hast du denn für Spesen gehabt, ja? Und dann haben sie gesagt, na ja, ich mir steht ja so und so viel zu, also diese Pauschalen. Und das kann man schon ausschließen dann auch im Arbeitsvertrag, weil die waren da in einem Vier-Sterne-Hotel untergebracht, die haben das Frühstück gehabt, die Vormittagsverpflegung, das Mittagessen, die Nachmittagsverpflegung, das Abendessen. Wo kommt denn dann bitte, wo kommen die Spesen her an der Stelle, ja? Also, und ja, bei Spesen, da hört es manchmal auch auf, einfach bei der Ehrlichkeit, das muss man sagen.
Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat private Parkkosten abgerechnet und war sicher, dass das doch zu den Betriebsausgaben für sein Firmenfahrzeug gehörte. Ne? Sowas
Ja.
ist natürlich auch, wenn, da kommt natürlich auch einiges zusammen, ne, wenn man das eine ganze Weile lang macht.
Hatten auch vor einiger Zeit ein Verfahren gegen einen Außendienstler, der Spesen abgerechnet hat, also ein Geschäftsessen. Es war aber während seines Urlaubes. Und das ist dann natürlich auch aufgeflogen und hat dann auch zu einer fristlosen Kündigung geführt. Und auch da hat das Arbeitsgericht gesagt, das ist ein fristloser Kündigungsgrund. Also man sollte ehrlich sein in seinem Leben. Ne? Es ist ja alles auch Karma, kommt ja alles letztlich auch zu einem selbst wieder zurück. Nicht nur arbeitsrechtlich, sondern eben auch sonst im Leben sollte man eben sich da nicht unrechtmäßig bereichern. Ja,
Das ist definitiv Betrug, ne?
das ist definitiv Betrug, auf jeden Fall. Ja. Überstunden ist auch immer wieder ein Thema. Also wirklich, wie viel Überstunden hat man geleistet? Also Überstunden sollte man einfach auch im Arbeitsvertrag ganz klar regeln. Ja, man kann zum Beispiel im Arbeitsvertrag regeln, dass 10% der geleisteten Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Ich persönlich finde das, ich mache es bei meinen Mitarbeitenden nicht, weil ich denke, wenn die Überstunden machen, dann sollen die auch entweder dafür freie Zeit bekommen oder eben das vergütet
Genau,
bekommen.
finde ich auch.
Aber man kann das machen. Es sollte auf jeden Fall klar geregelt sein. Und man sollte als Arbeitgeber sich auch schützen. Also ich sage immer, man sollte in dem Arbeitsvertrag vereinbaren, dass mehr als 2 Überstunden pro Woche, dass die angeordnet und gegengezeichnet werden müssen. Denn ganz, ganz häufig gibt es dann ja im Verfahren noch die Forderung, naja, ich habe auch noch, weiß ich nicht, manchmal horrend viele, weiß nicht, 120 Überstunden geleistet und möchte. Da, ich habe auch Verfahren schon gehabt, wo 20.000 Euro Überstundenabgeltung hinterher noch eingeklagt wurden, ja. Und auch da empfiehlt es sich, eine klare Regelung zu haben. Also sowieso alles, was man regeln kann im Arbeitsvertrag, sollte man ganz klar im Arbeitsvertrag auch wirklich regeln. Und insbesondere sollte man eine wirksame Ausschlussklausel haben. Das ist ja wie eine Versicherung tatsächlich für den Arbeitgeber, weil alle Ansprüche im Nachhinein nur für 3 Monate anstelle von 3 Jahren noch geltend gemacht werden können. Und das ist also wirklich super, super, super wichtig.
Ich möchte
Vielleicht.
mal eben, stopp, stopp, stopp. Ich möchte mal eben nochmal zurückspulen zum Thema Überstunden, weil das wirklich ein Thema ist. Das ist auch bei mir zum Beispiel in den Bewerbungsgesprächen ein Thema, wenn der Kandidat fragt, wie viele Überstunden muss ich denn leisten, wie viele Überstunden sind abgegolten und so weiter und so fort. Und dann ist auch immer dieses Thema, ja, mit dem Gehalt sind zum Beispiel 5 Überstunden pro Woche abgegolten. Finde ich fair, wenn der Arbeitnehmer zum Beispiel überdurchschnittlich viel verdient, ne? Wenn der sagt, okay, ich bin auch bereit, über die übliche Arbeitszeit hinaus zu arbeiten und so weiter. Wenn dann 5 Stunden im Arbeitsvertrag abgegolten sind, Du empfiehlst trotzdem, jede Überstunde oder ab 2 Überstunden dann praktisch die genehmigen zu lassen. Weil das finde ich ganz wichtig, weil der Arbeitnehmer kann ja sagen, hey, ich habe, 7 Überstunden pro Woche gemacht und hat sich das dann aufgeschrieben und überrascht dann irgendwann nach 2, 3 Monaten seinen Arbeitgeber und sagt, hey, ich kriege jetzt noch so und so viel Euro von dir. Ich finde die Idee total gut, deshalb möchte ich da auch nochmal drauf eingehen. Also im Arbeitsvertrag muss stehen, dass jede zusätzliche Überstunde, ich sage jetzt mal über den 5 zum Beispiel, genehmigt werden muss.
Ja. Auf jeden Fall. Also wenn das jetzt, wenn du 5 mit einpreist, ja, pro Woche, dann würde ich alles, was über 5 hinausgeht, würde ich sagen, also wenn dann mehr als über die 5 hinausgehende, also wenn, mir fehlen gerade die Worte für die Formulierung, aber du wirst wissen, was ich meine. Also die 5 sind in Ordnung, die müssen nicht angeordnet werden und umgezeichnet werden, aber wenn man jetzt mehr als 5 macht, würde ich sowieso wahrscheinlich ab da sowieso alles anordnen wollen, weißt du?
Ja, verstehe.
Gar nicht dann nochmal mit einer 2-Stunden-Grenze arbeiten, sondern ich finde, 5 Überstunden sind ja auch schon viel Zeit tatsächlich. Und dass das angeordnet werden muss, das wäre auf jeden Fall, ja, ich halte es für ratsam.
Kommt natürlich auch auf die Wochenarbeitszeit an. Ne? Wenn du jetzt Teilzeitvertrag zum Beispiel hast und sagst, ich bin flexibel, finde ich sehr wichtig, dass diese Überstunden angeordnet werden müssen. Ne? Was ich immer mache, ich habe da keine Lust zu, die anzuordnen. Ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, hallo Nils, du schneidest diesen Podcast, der offiziell 32 Stunden arbeitet. Und ich sage, du kannst gerne mehr arbeiten, wenn du möchtest, ne? Und schreibst dir auf. Und ich finde es gut, wenn man dann sagt, okay, immer wenn du 10 Stunden hast, möchte ich, dass du mir das zeigst und dass wir darüber sprechen. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, dass er bei jeder Stunde mit einem Zettel ankommt und sagt, hey, ich habe jetzt wieder 1 Stunde mehr gearbeitet. Ne?
Was viele gar nicht wissen, es gibt auch Dienste höherer Art, nennt man das. Also zum Beispiel eben auch Anwaltstätigkeit. Da müsste ich theoretisch bei, unabhängig von dem Gehalt, gar keine Überstunde vergüten. Also Dienste höherer Art, Anwaltstätigkeit, Arzttätigkeit und so weiter. Da dürfte ich sagen, also da sind alle Überstunden ohnehin mit abgegolten mit dem Gehalt. Und zwar unabhängig, ob die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Finde ich, fühlt sich für mich auch nicht richtig an. Meine Anwälte kriegen alle Überstunden bezahlt oder abgegolten durch Freizeit. Ich finde, ja, ich finde es einfach. Ich finde, also ich war ja selbst ja auch mal Arbeitnehmerin, ich war ja lange im Konzern bei der Piepenbock Dienstleistungsgruppe und hätte mich da nicht fair behandelt gefühlt, wenn ich nicht auch die Überstunden hätte abfeiern dürfen.
Also. Jetzt auch mal grundsätzlich finde ich es ganz schlimm, wenn Menschen permanent Überstunden machen müssen, ne? Ja. Damit sie ihre Arbeit schaffen. Ich meine, es gibt solche und solche, es gibt Mitarbeiter, die bleiben gerne etwas länger im Unternehmen, das habe ich auch erlebt, gehen 3-mal zur Toilette, sprechen noch mit dem Kollegen, bevor sie dann die Stempeluhr drücken, ne, das gibt es natürlich, aber es gibt auch Positionen, die eigentlich 2 Leute ausfüllen müssten, die nur einer ausfüllt, ne? Und dass die Leute ausgequetscht werden bis zum Letzten. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und vor allen Dingen, man brennt die Leute ja auch aus. Ne? Ich habe ja mittlerweile bei mir die 4-Tage-Woche eingeführt. Also wenn einer, also 4 Tage von Montag bis Donnerstag, wenn einer Freitag arbeiten möchte, kann er es gerne tun, kriegt es dann auch bezahlt. Aber von meiner Seite aus müssen sie nur 4 Tage arbeiten. Weil ich habe festgestellt, die Leute sind viel besser drauf, die sind viel entspannter. Ich habe zum Beispiel den Freitag total stressfrei. Ich lege auch meine Termine alle in der Regel von Montag bis Donnerstag und Freitag habe ich so Dinge zum Aufarbeiten, also auch Me-Time. Und wenn die Leute dann länger arbeiten möchten, dürfen sie das, kriegen sie es auch bezahlt, aber müssen es nicht. Und Leute, die wirklich in einer Woche 60, 70, 80 Stunden arbeiten, die sind doch irgendwann mal ausgebrannt. Dann zahlt der Arbeitgeber vielleicht nur einen Mitarbeiter anstatt 2, aber den macht er doch auf die Dauer auch kaputt, oder? Der leistet doch nicht für 2, auch wenn er so viele Stunden da ist.
Was hast du denn für eine Wochenarbeitszeit?
32 Stunden. Also bei 32 Stunden Wochenarbeitszeit habe ich und Überstunden werden entsprechend bezahlt. Aber wir reden natürlich auch drüber. Ne? Also wie gesagt, wenn eine gewisse Anzahl von Überstunden angefallen sind, dann sprechen wir drüber. Ne? Mhm. Und manche sagen einfach, ja, ich habe so viel zu tun, ich möchte den Freitag noch machen. So what? Mach, wenn du möchtest. Ne? Mhm.
Boah, 32 ist schon echt krass. Also wir arbeiten in einer 40-Stunden-Woche. Wir werden aber auch sonst der Sache nicht Herr. Also das ist schon, 40 ist schon viel, ist mir auch bewusst, ja. Aber wir haben manchmal so Arbeitsspitzen, also dass wir so viele Neukundenanfragen haben oder auch eilige Dinge einfach mit, weiß nicht, ich habe morgen eine Güteverhandlung, also wir werden manchmal dann auch, ja, sind so eilige Dinge, wo ich gar nicht wüsste, wie wir das ohne den Freitag bewerkstelligen sollten. Ich selbst habe den Mittwoch immer nicht frei, aber ich habe Mittwochs ist immer mein Content-Tag, also wo ich auch von zu Hause aus arbeite und auch nicht für Rückfragen zur Verfügung stehe, sondern da mache ich wirklich das, was, wenn wir neue Seminarkonzepte haben, ich mache die Präsentationen fertig, ich überlege, welche Reels wir planen, welche Themen, also da mache ich so wirklich Content-Arbeit und kein Tagesgeschäft. Also das ist für mich sehr, sehr schön und das genieße ich auch sehr, dass ich den einen Tag habe, wo ich wirklich ungestört an meinen Sachen arbeiten kann. Was wir aber zum Beispiel auch machen, es driftet so ein bisschen vom Arbeitsrecht jetzt weg, aber ist vielleicht trotzdem interessant, da einen
Sind
Einblick
ja
zu
alle Unternehmer und das interessiert uns
haben.
alle.
Genau. Wir haben von 10 bis 13 Uhr haben wir das Telefon umgestellt auf einen Bürodienstleister. Also immer ganz konsequent wird automatisch umgestellt. In der Zeit sind wir trotzdem ja erreichbar. Wir bekommen dann sofort eine automatische E-Mail praktisch von dem Bürodienstleister, wer angerufen hat, Grund des Anrufes und so weiter. Aber meine Mitarbeitenden können halt diese 2,5 Stunden ganz in Ruhe abarbeiten und dann ist eine halbe Stunde Mittagspause, wo dann auch wirklich alle zusammen in der Küche zusammen essen, Spaß haben, lachen und sowas, ja. Und das hat für sehr viel Seelenfrieden geführt, ja. Also in der Zeit stören wir uns auch nicht gegenseitig. Wir versuchen das zu vermeiden, uns in der Zeit anzusprechen. Und wenn dann über ein modernes Tool wie Slack zum Beispiel, das dann da reingeschrieben wird und dann erwartet man auch nicht sofort eine Antwort. Und ja, es ist schon, also es ist zudem, wenn ich das vergleiche, wie ich angefangen habe und wie wir uns gegenseitig gestört haben, wie wir gearbeitet haben, ist das schon wirklich ein wahnsinniger Fortschritt jetzt.
Ja, ich bin auch noch in der Testphase mit diesen 32 Stunden. Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sagt, okay, ihr könnt 32 Stunden arbeiten, wenn ihr maximal 40 Stunden pro Woche und das wird dann entsprechend auch bezahlt, ne? Also im Moment funktioniert es gut. Sind natürlich auch ein kleines Team, ne? Wenn du dann irgendwann 50 Mitarbeiter hast oder so, ist es natürlich auch schwieriger. Also bei mir ist das natürlich überschaubar. Ich weiß ja auch, wann wer arbeitet. Aber das wird sehr gut angenommen mit diesen 32 Stunden.
Ja, toll, sehr innovativ.
Ja, das habe ich nicht ganz ohne Eigennutz gemacht, weil ich habe den Tag, den du mittwochs hast, habe ich am Freitag. Und wenn die Leute da sind, dann werde ich ständig gestört und also und freitags wird sowieso nicht viel gearbeitet. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Freitag haben die meisten Leute Homeoffice. Das ist auch so ein Thema. Können wir gleich auch mal drüber sprechen. Die meisten Leute wollen Interviews, Bewerbungsinterviews freitags, weil sie im Homeoffice sind. Ich hatte schon den Fall, dass einer an einem Homeoffice-Tag zur Probearbeit gegangen ist bei einem anderen Arbeitgeber. Mein Friseur hat extra schnelles WLAN eingerichtet, weil die Leute im Homeoffice zum Friseur gehen. Im Nagelstudio haben sie ihren Rechner neben sich stehen, während die Nägel gemacht werden und tippen dann ab und zu mal auf eine Taste, damit sie als
Boah.
Anwesenheit gelten.
Arbeitszeitbetrug. Da ist es wieder.
Ist das Arbeitszeitbetrug, wenn
Ja,
ich
sicher.
sage, ich bin erreichbar, ich nehme meinen Rechner mit zum Friseur und ich kann da ja E-Mails schreiben, ich arbeite dann, während der mir die Haare macht. Ist das Arbeitszeitbetrug?
Also niemals kann man so arbeiten beim Friseur, als wenn man jetzt am Schreibtisch oder im Homeoffice sitzt, ja. Und wie ist denn das datenschutzrechtlich, wenn der Friseur dann auch über die Schulter gucken kann? Ich kann doch
Genau.
gar nicht meine Arbeitsleistung so erbringen. Ja, das ist Arbeitszeitbetrug. Das ist ganz, ganz klarer Fall von Arbeitszeitbetrug. Und das meine ich, das ist einfach nicht in Ordnung, weil der Arbeitgeber zahlt 100% des Gehaltes, aber kriegt nicht 100% der Leistung. Das ist nicht in
Genau,
Ordnung.
genau,
Ja.
genau. Ja, das Thema flexible Arbeitszeit ist auch, ich finde, ein schwieriges Thema. Ich finde es gut, wenn man den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Zeit flexibel zu gestalten. wenn sie aber auch wirklich ihre Arbeitszeit einhalten. Es muss ja nicht in dem von 8 bis 18 Uhr sein oder 17 Uhr. Es kann ja dann auch abends sein oder so. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Und das Thema Homeoffice ist ein ganz starkes Vertrauensthema, finde ich.
Ja, absolut. Ich sage immer, die meisten Leute sind einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht weit genug, um im Homeoffice arbeiten zu können. Weil sie nicht die Disziplin haben, sich wirklich hinzusetzen und richtig, richtig gut zu arbeiten an der Stelle. Und das straft natürlich alle, die es sehr gut hinkriegen, ja. Also ich selber bin zum Beispiel jemand, ich kann sehr, sehr gut im Homeoffice arbeiten. Mir macht es, also ich brauche nicht einen äußeren Rahmen, um diszipliniert zu arbeiten, aber es ist ja auch mein Laden, deswegen möchte ich, dass die Kunden 100% eben auch happy sind. Bei uns gilt der Grundsatz, dass jede E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantwortet sein muss. Ich möchte auch zum Beispiel nicht, dass einfach nur Schriftsätze übersandt werden mit der Bitte um Kenntnisnahme, sondern dass wir proaktiv dann immer noch mal kurz anrufen oder auch erklären, was bedeutet dieser Schriftsatz. Ja, also das wünsche ich mir als Kunde auch. Ich möchte auch bei einer Arztpraxis möchte ich eben gut behandelt werden, dass alle für mich mitdenken und dieses Dienst nach Vorschrift machen. Das ist einfach, ja. Es ist traurig, finde ich. Also man merkt das ja als Kunde sofort, ob die andere Person richtig Lust hat auf den Job und ob das richtig Spaß macht und ob sie sich 100% engagieren. Und ich sage meinen Leuten immer so, macht es doch einfach so, als wäre es der eigene Rechtsstreit. Ja? Dann möchtet ihr doch auch sofort informiert werden. Ihr möchtet es sofort erklärt bekommen und so weiter. Und so dieses Herz mit Herzblut arbeiten, also man merkt es doch als Kunde sofort. Also, ja. Das ist tatsächlich auch oft ein Thema mit Schlechtleistung, ja. Also warum entlässt man jemanden? Ja, natürlich kann es um Arbeitszeit gehen, um Überstunden und so weiter. Übrigens auch viele Rechtsstreite kreisen auch um das Thema Arbeitszeugnis. Können wir gleich vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren. Aber die meisten Kündigungen erfolgen wegen, also wenn es nicht aus betriebsbedingten Gründen ist, was immer mal vorkommen kann. Es gibt natürlich auch Branchen, wo es gerade überhaupt gar nicht gut läuft, Automobilbranche zum Beispiel, ja, oder Baubranche, das ist ja wirklich Katastrophe. Und natürlich gibt es dann auch viele unverschuldete Kündigungen, aber alles andere, was nicht betriebsbedingt ist, ist ganz häufig einfach, dass die Leistung nicht so erbracht wird, wie man sie erbringen sollte. Einfach der Umgang mit Low-Performern, wie macht man das? Und das bricht mir immer ein bisschen das Herz, wenn ich dann sagen muss, man schuldet keine objektive Leistung als Arbeitnehmer, sondern nur das, was man subjektiv leisten kann. Und das widerspricht meinem Leistungsdenken. Ich bin ja nun Boomer, ne? Und denke immer irgendwie so, gib doch mal Gas, mach doch mal das, was der Kunde sich wünscht, ne? Und ja, also der Umgang mit Low-Performern, das ist auch schwierig, die rauszukriegen.
Ja, schwer zu beweisen, ne? Und was mir bei diesem Thema immer wieder auffällt, auch damals als Personalleiterin ist mir das permanent aufgefallen, dass die Führungskräfte kein ehrliches Feedback geben. Also ich sag mal, Feedback heißt für mich eine Widerspiegelung der Leistung in alle Richtungen. Natürlich, wenn einer keine gute Performance bringt, biete ich ihm Möglichkeiten an, sich zu verbessern, unterstütze diese Person dabei. Aber viele sind auch zu feige, die gehen den einfachen Weg. Ja. Und ich habe so mit so vielen Mitarbeitenden gesprochen, die gekündigt wurden, die gesagt haben, mir hat man nie irgendwas gesagt. Selbst die Mitarbeitergespräche, alles ist gut und so weiter. Und plötzlich kriege ich die Kündigung. Und das ist definitiv unfair, weil ich denke, es ist ja nicht böswillig, wenn ein Arbeitnehmer schlechte Leistung bringt. Es kann auch manchmal sein, dass es einfach nicht kann, dass es nicht sein Ding ist und dass andere Dinge viel besser für diese Person geeignet sind. Und ich finde, da muss man früh genug drüber sprechen. In großen Unternehmen kann man auch vielleicht darüber reden, ob diese Person in anderen Bereichen eingesetzt werden kann, was häufig auch sehr gut funktioniert. Es kann das Umfeld sein, was auch immer. Und Gespräche geben ja auch dem Arbeitnehmer die Möglichkeit, von selber auszugehen und sich von selbst aus was anderes zu suchen. Ne? Und dann diese Überraschung, hey, wie du sagst, Heiligabend oder dann auf einmal so, also jetzt will ich aber jemand anders haben für diese Position, also muss der raus und dann geht die Kündigung raus, ohne irgendwie große Vorankündigung. Vielleicht gab es noch einen Streit vorher und die Person hat 20 Jahre auf der Stelle gearbeitet. Wie oft habe ich sowas erlebt? Ne? Ja. Das ist nicht fair.
Überhaupt nicht fair. Erlebe ich auch ganz, ganz häufig und ist einfach auch ein absolutes Versagen als Führungskraft, wenn man nicht im Vorfeld eng am Mitarbeiter ist und Feedback gibt für wirklich Schlechtleistung auch, dass man sich das anders vorstellt. Bei uns ist zum Beispiel auch Pflicht, dass jeder 2 Weiterbildungen im Jahr macht. Also ich will das nicht fördern, sondern ich erwarte das auch tatsächlich, dass Weiterbildung gemacht wird, ja. Und bei uns gibt es immer enges Feedback auch für das, was nicht so gut klappt. Also vielleicht auch noch mal einen Einblick. Wir haben immer am Dienstag haben wir den Jour fix und dann setzen wir uns wirklich hin und besprechen alles Mögliche. Und wir starten immer damit, was war der schönste Moment der Woche?
Schön.
Weil ich den Fokus gerne positiv
Ja,
haben
ja,
möchte,
ja.
ja. Also, und es ist immer interessant, was da so rauskommt. Es sind dann ganz häufig auch noch so private Verzahnungen einfach mit der Arbeit, die den Leuten Freude machen. Und dann kommt immer, was war der beste Fehler der Woche? Also, was war das
Ah,
beste
der beste
Learning?
Fehler.
Ja, der beste Fehler. Und
Finde ich
ich
gut. Beste
akzeptiere,
Unternehmen.
ja, ich akzeptiere auch nicht, wenn jemand sagt, ich habe da nichts, also diese Woche war nichts. Dann sage ich immer, dann bitte der Nächste und ich komme gleich nochmal auf dich zurück, weil irgendein Learning hat man immer während einer Arbeitswoche.
Gut.
Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass Fehler gemacht werden. Sie dürfen sich nur nicht wiederholen und ich möchte immer, dass alle davon profitieren und alle diesen Fehler nicht selber machen müssen, sondern dass da wirklich eine transparente Fehlerkultur ist. Und das ist toll. Also das machen wir schon jahrelang und wir haben immer auf der Liste übrigens auch noch den Punkt Verbesserungsvorschläge. Und das gucken wir uns immer an und keiner kann was sagen, weil wir das eigentlich immer schon bei dieser Runde bei dem besten Fehler gemacht haben. Also wo wir immer gucken, das ist passiert, wie hätte das vermieden werden können, was können wir besser machen, damit das halt nicht mehr vorkommt. Und deswegen haben wir eigentlich gar keinen Punkt mehr Verbesserungsvorschläge. Das ist wirklich, also das ist irre.
Du bist ja auch sehr eng oder sehr nah an deinen Mitarbeitenden, obwohl du ja auch viel unterwegs bist, ne?
Ja, ich habe seit einem guten Jahr habe ich jetzt eine Büroleiterin und das war wirklich nochmal der Game Changer, weil ich eben auch wirklich viel unterwegs bin. Ich bin ein Drittel des Jahres jetzt in Italien am Lago Maggiore, da habe ich einen Zweitwohnsitz und ein Drittel des Jahres reise ich, bin ich unterwegs, weil ich nicht nur privat, sondern eben auch, weil ich viele Seminare gebe und viele Vorträge gebe. Halte und ein Drittel des Jahres bin ich in Osnabrück. Und das war mir schon klar, dass jemand, dass das zu wenig Zeit ist mit den Mitarbeitenden. Und deswegen musste da eine Stelle geschaffen werden, wo wirklich alle immer Zugriff haben, immer mit allen Sorgen und Nöten kommen können und ein offenes Ohr haben. Und witzigerweise ist diese Person war schon 2 Jahre bei mir und zwar als Werkstudentin. Und ich habe immer mit Freude gesehen, wie viel Verantwortung sie schon als Werkstudentin übernommen hat. Und mir war auch klar, wenn sie jetzt den Master fertig hat, dass es eine verantwortungsvolle Position sein muss. Und das ist für mich auch tatsächlich nochmal der Game Changer gewesen, weil ich jetzt halt wirklich auch das so leben kann, wie ich es immer gerne leben wollte.
Ist das auch
Fokus.
so eine Art Assistenz für dich, oder?
Tatsächlich habe ich außerdem noch eine persönliche Assistenz,
Mhm.
die auch wirklich sehr viel private Belange regelt und mit der ich auch eben reise. Also das ist die Person, die praktisch in der Unternehmensberatung in der GmbH, die ich ja zusätzlich noch habe, mit mir immer unterwegs ist und natürlich dadurch, dass wir sehr viel zusammen reisen, eben auch sehr eng mit mir ist und deswegen diese persönlichen Dinge regelt. Und die Büroleiterin macht wirklich die Büroleitung sozusagen. Also
Gut.
ja, das ermöglicht mir jetzt ein anderes Leben. Richtig,
Weil
richtig
ich
toll.
finde zum Beispiel, eine persönliche Assistenz ist die wichtigste Aufgabe für einen Unternehmer.
Die
Ne?
erste Stelle, die besetzt sein sollte, ist immer die persönliche Assistenz. Und viele Leute regen sich ja darüber auf, wenn ich dann in Social Media sage, der Chef holt sich den Kaffee nicht selber. Ja, und dann regen sich Arbeitnehmer auf und sagen, ja, aber das ist doch nicht meine Aufgabe als Mitarbeiter, den Kaffee zu besorgen. Und ich sage einfach immer so, ich frage mich bei jeder Tätigkeit, ist das etwas, was nur ich erledigen kann oder kann es auch jemand anderes erledigen? Weil die Dinge, die nur ich erledigen kann, kann eben niemand anderes mir abnehmen. Ja? Und diese Einteilung, also das war auch für mich ein Game Changer in Fachkraftaufgaben, Manageraufgaben, Unternehmeraufgaben. Und ich möchte wirklich den Fokus auf die Unternehmeraufgaben legen, weil das einfach auch die Arbeitsplätze sichert, ja. Also da muss sich keiner überlegen, ist sie sich zu fein dafür, einen Kaffee zu holen, aber das kann jeder andere machen. Aber das, was ich mache, dass ich wirklich die Aufträge reinhole, ja, dass ich sichtbar bin bei Social Media, dass ich die wirklich guten Gehälter zahlen kann, dass ich 30 Tage Urlaub geben kann, dass ich Joker-Tage geben kann, dass ich halbe freie Tage geben kann am Geburtstag, dass ich Hansefit finanziere, dass ich dies und das mache. Das beruht ja nicht darauf, dass ich meine Zeit mit Fachkraftaufgaben verbringe, sondern damit, dass ich Unternehmeraufgaben mache.
Ja, und da bist du natürlich sehr, sehr stark. Du bist ja nicht nur eine super Anwältin, sondern du bist auch als Unternehmerin vorbildlich unterwegs, wie man immer mal wieder hört. Wir sollten auch noch mal einen Podcast machen für Unternehmer, dass du da auch mal so ein bisschen raushaust, was du den Unternehmern empfiehlst, weil ich finde, das ist extrem wichtig. Und du bist ein gutes Beispiel für mich, die es echt geschafft hat, ins Rampenlicht zu gehen, im Rampenlicht zu stehen, eine gute Performance abzuliefern und ein gutes Vorbild für andere Unternehmer zu sein.
Oh, Regina,
Ja,
danke
das
schön.
sage ich wirklich und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich mich mit dir unterhalten kann und so. Ich finde, du bist so erfrischend, du hast immer so viele tolle Ideen und es gibt nicht viele Menschen, die mich so fesseln, wie du es tust. Und hier nochmal danke dafür, Christina.
Ich habe alle Fehler natürlich selber erst gemacht und getestet, aber ich hatte eben auch das Glück, dass ich von tollen Vorbildern lernen durfte. Ich habe ja auch extrem viel Weiterbildung gemacht und habe mir viele blutige Nasen geholt, weil ich gedacht habe, ich probiere es anders aus und man muss das Rad ja gar nicht neu erfinden. Es sind eigentlich ja immer wieder die gleichen Regeln. Also wenn ich jetzt auf Unternehmen gucke, sehe ich sofort, was funktioniert da nicht, warum funktioniert es nicht. Und Personal ist nur ein Teil des Erfolges, ja. Aber eben wirklich sich Gedanken zu machen, was sind die, nach dem Pareto-Prinzip, was sind die wirklich 20%, die den Umsatz bringen und wovon sollte ich mehr machen? Und wenn man Pareto nochmal anwendet, nochmal Pareto, 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 sind es ja, glaube ich, 2% der Leistungen, die 80% des Erfolges ausmachen und davon eben mehr zu machen, skalierbare Produkte zu haben, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen und, und, ja. Und sich selber auch immer wieder zu hinterfragen und die Tätigkeiten zu hinterfragen. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass man sich einfach mal über eine Woche auflistet, was macht man denn, ne? Also wirklich aufschreiben, alle Viertelstunde, was hat man gemacht? Und dann eben das auszuwerten und das einzuteilen eben in die Fachkraftmanager- und Unternehmeraufgaben und konsequent zu überlegen, wie kann ich die Aufgaben, die nicht Unternehmeraufgaben sind, was kann ich abschneiden davon, was kann ich delegieren, was kann man automatisieren, und eben, ja, die Dinge abzugeben, die nicht Unternehmeraufgaben sind, ne? So.
Das finde ich super und wir werden auch noch mal einen Podcast machen, die drei besten Unternehmertipps von dir und von mir.
Ja,
Christina,
super.
ich denke, wir haben jetzt so lange gesprochen, wir haben noch das Thema Arbeitszeugnis. Ich würde das
Ja.
gleich separat noch mal gerne aufnehmen in so einem kleinen in einer kleinen Session, weil sonst wird es jetzt einfach zu viel. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dabei warst. So inspirierend, so erfrischend wie immer. Und ja, das letzte Wort gebe ich natürlich dir.
Ja, Ich sage immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also eine Sache, die ich in meinem Leben auch immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass wenn irgendetwas passiert, wo man im ersten Moment denkt, das ist unangenehm, das fühlt sich nicht gut an, das ist nicht richtig, sind immer die Dinge in meinem Leben gewesen, die mich nach vorne gebracht haben und Probleme sind Geschenke. Und jedes Mal dann, wenn wir Probleme aus eigener Kraft lösen und fertig sind mit dem Problem sozusagen, ja, dann haben wir die nächste Stufe erreicht. Und im Vorfeld hattest du auch noch mal gesagt, man lernt mit den Jahren damit umzugehen und diese Gewissheit zu haben, dass man alles lösen kann. Und das finde ich einfach richtig schön. Und ich finde, das verbindet uns da an der Stelle auch sehr schön aus dem, was du vorher gesagt hast und was ich jetzt hier als letzte Worte sage in diesem Podcast. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke fürs Zuhören, abonnieren nicht vergessen und gerne kommentieren. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.